liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal wieder etwas intensiver auseinandergesetzt mit einem Rückblick auf die Entwicklung, auf die kosmische Entwicklung, die bis zu unserer Erde geführt hat. Und zwar haben wir diesen Rückblick deswegen gemacht, weil wir noch tiefer und genauer verstehen wollen, welche Rolle der Christus in der Erdenentwicklung und im Zusammenhang mit unserer Menschheitsentwicklung hat. Und für die Zukunft haben wird, noch ganz besonders haben wird. Und zwar grundsätzlich wird es darum gehen, dass wir Wege suchen werden, wie wir das Christus-Erlebnis in unseren, in einzelnen Menschen erfahren können, wie wir uns daran heranpassen können. Aber um ein tieferes Verständnis für die damit verbundenen Erlebnisse zu haben, ist es, glaube ich, wichtig, auch einmal von der äußeren Seite her, sozusagen von der kosmischen Seite her zu sehen, welche Wesenheit ist denn mit dem Christus verbunden, welche Bedeutung hat sie, wie steht das dann vor allem auch zu anderen Religionen und dergleichen, was sich daraus ergeben kann. Wir sind dann das letzte Mal im Anschluss an den Vortrag auch noch Fragen aufgetreten, wie denn das überhaupt mit solchen planetarischen Entwicklungen aussieht, ob es das denn woanders im Kosmos auch gibt, oder ob wir sozusagen das einzige Weltsystem sind und wie denn das abläuft. Und da sind wir noch nicht so zu einer ganz befriedigenden Antwort gekommen. Ich denke, ich werde für das nächste Mal dann dazu extra noch ein bisschen was sagen. Es gibt da doch einiges von unserer Zeit auch, was aufklärend sein kann. Und was durchaus in unser Thema sehr gut hineinpasst. Ich möchte aber bewusst nächstes Mal machen, weil der Raimund da die Frage gestellt hat. Nächstes Mal erst da ist und heute ist es in Schwierigkeit. Und glaube ich, dass wir das nächste Mal machen. Aber da gibt es sehr interessante Aspekte, weil es auch damit zusammenhängt, wie stark der Mensch selber überhaupt mit dem ganzen Kosmos verbunden ist. Auch über, nämlich unser Planetensystem im engeren Sinn hinaus mit dem Kosmos verbunden ist. Das sind doch sehr bedeutende Dinge. Wollen wir aber heute einmal ein bisschen den Weg des Christus weiter ansehen. Wir haben das letzte Mal gesagt, dass er insbesondere der Christus sehr stark verbunden war mit der sogenannten alten Sonnenentwicklung. Also nur so kurz zur Wiederholung, zur Auffrischung. Unsere Erde hat bereits in der Vergangenheit verschiedene Verkörperungen, kann man sagen, durchgemacht. Also so wie der Mensch durch verschiedene Erdenleben durchgeht, so ging auch unser Erdenplanet selbst durch gewisse Phasen eines physischen Daseins, das sich dann wieder aufgelöst hat, in ein nur geistig fassbares Dasein übergegangen ist und dann ist wieder das erneut in die sinnliche Sichtbarkeit getreten. Und das ist mehrmals gegangen, bis es zu unserer Erde gekommen ist. Unsere Erde ist im gewissen Sinn sozusagen die vierte Wiederverkörperung eines ursprünglichen planetarischen Zustands, den wir den alten Saturn nennen. Der Name alter Saturn kommt daher, weil er etwa die Größe hatte, die heute umschrieben wird, dass die Saturnbahn. Und da gibt es also auch gewisse Zusammenhänge dabei. Der nächste Verkörperungszustand unserer Erde war die sogenannte alte Sonne. Alte Sonne wird sie deswegen genannt, weil in dieser alten Sonnenentwicklung erstmals das Licht aufzuleuchten beginnt in diesem planetarischen Gebilde, wenn Sie so wollen. Der alte Saturn war noch finster. War eigentlich eine doch dunkle Welt, von Wärme allerdings erfüllt. Es gab eigentlich überhaupt nur Wärmesubstanz. Also nicht einmal noch etwas Gasförmiges in dem Sinn, sondern es war, wenn Sie so wollen, ein Raum erhöhter und verdichteter Wärme. Und gestalteter Wärme. In diesem Raum gestalteter Wärme war schon die allererste Anlage für den Menschen aufgelegt. Also auch der Mensch reicht in seiner Gesamtnatur bis zu dieser Zeit. Und zwar wurde insbesondere die allererste Grundlage für das Physische des Menschen gelegt. Natürlich nicht in so einer festen Stofflichkeit, wenn es nur Wärme gab, aber diese Wärme war eben gestaltet und in diese Wärmesubstanz wurde auch so etwas eingebettet wie die Anlage zu Sinnesorganen. Also sozusagen, was damals natürlich nur war, die Möglichkeit, Wärme wahrzunehmen. Also gestaltete Wärme, die äußere Wärme beginnt wahrzunehmen in gewisser Weise. Aber das ist die Uranlage unserer Sinnesorgane. Und das ist dann im Laufe der nächsten Erdenverkörperungen weiter fortentwickelt worden. Erst in dem Sonnendasein, das darauf folgt, beginnt Licht aufzuleuchten. Also dieses Gebilde beginnt zu leuchten, dieses Gebilde beginnt sich aber zugleich auch zu verdichten. Es beginnt eine luftartige, eine gasartige Substanz zu entstehen. Und gerade da beginnt auch das Leuchten erst. Das ist sehr interessant, weil das in gewissen Sinne sehr ähnlich hat, was die Naturwissenschaft beschreibt, dass es Zustände gibt, wo Licht und Materie, also Stoffliches und Leuchtendes, Stoffliches und Strahlendes noch nicht getrennt sind, wo man das noch nicht unterscheiden kann. Und in diesem Zustand, wo man das noch nicht unterscheiden kann, ist diese Welt, obwohl sie eigentlich von etwas Strahlungsartigem erfüllt ist, finster. Sie leuchtet nicht in Wahrheit. Und erst wenn sich das zu trennen beginnt, wenn sich sozusagen Strahlung im weitesten Sinn, Lichtstrahlung und Materielles zu separieren beginnt, erst dann beginnt äußerlich das Licht zu erscheinen, weil das Licht erscheint immer an der Materie. Und sonst wird es völlig unsichtbar. Licht als solches ist eigentlich eine übersinnliche Kraft, also etwas, was man mit den Sinnen gar nicht sehen kann, und das erst erscheint, wenn es am Materiellen auftritt. Und genau diesen Zustand haben wir dann in dieser alten kommenden Geschichte. Da beginnt diese Trennung. Es beginnt noch etwas, es beginnt in diesem Leuchten, das in dieser Licht, Substanz in diesem Lichtelement, das der Stein auch als Lichtäther bezeichnet, es beginnt so etwas wie anfängliche Lebensprozesse, könnte man sagen. Noch immer sehr elementarer Natur natürlich, aber das, was letztlich unsere Lebenskräfte geworden sind, hat dort seinen Anfang genommen. Das Licht ist etwas eben auch, was bindend ist, wie Stette so schön sagt, also dass das Auge durch das Licht geworden ist. Wenn ich das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken. Also das Auge ist nicht mehr ein Organ, das die Sonne, das Licht oder die Wirkung des Lichtes erblicken kann, sondern das Licht ungefähr baut auf das Auge. Also im Licht stecken letztlich auch die Kräfte, die das Organ formen. Der Mensch eben hatte damals die Anlage bekommen für den Ätherleib, für den Lebensleib, also für die Lebenskräfte, die uns ausgenommen hat, die wir heute noch natürlich auf einer viel höheren Stufe in uns haben. Und hier mit dieser Sonnenentwicklung war eben der Christus von diesem Stich verbunden. Man kann sagen, der Christus war besonders der Herr dieser Sonnenentwicklung. Während das, was wir als Vater Gott bezeichnen, der Herr der Saturnentwicklung war, ganz beschrieben. Das Vatergöttliche hat es immer dort, haben wir es immer damit zu tun, wenn es bis ins physische Form hineingeht. Auch wenn das damals nur physische Wärmesubstanz war, aber das Vaterprinzip formt immer im Physischen. Und der Christus hat es besonders zu tun mit dem Prinzip der Lebenskräfte. Die nächste Verkörperung, die noch jetzt unserer gegenwärtigen Erde vorangegangen ist, war der alte Mond. Eben deshalb wieder so genannt, weil er etwa dort hinreist, wo der heutige Mond gefahren ist. Also das war schon ein sehr dichter Zustand. Tatsächlich hat sich das Substantielle auch bis zum flüssigen Zustand verdichtet. Bis zum sehflüssigen Zustand sogar verdichtet, also da kann man so deutlich von einem Fach vom Planeten sprechen. Und zugleich hat sich aber auch nach oben hin jetzt differenziert, dieser Lichtäther weiter differenziert bis zum Klangäther. Der Klangäther ist etwas sehr Bedeutsames, denn der Klangäther bringt in den ganzen Kosmos oder in dieses ganze Planetensystem so etwas wie harmonische Ordnung hinein. Immer wenn man in den okkulten Zusammenhängen spricht oder von der Sphärenharmonie oder dergleichen, dann steckt das ja wesentlich dieser Klangäther dahinter. Und diese Klangätherkräfte Erst wenn die in einer Weltentwicklung auftreten, kann man davon sprechen, dass diese Welt mehr Weisheit voll geordnet ist. Weisheit voll geordnet heißt im Grunde, dass das Einzelne zusammenklingt, in rechter Weise, in harmonischer Weise zusammenklingt mit dem Ganzen. Das ist also nicht, dass das alles Chaos ist, wo eigentlich die Wirkung des einen immer dem anderen entgegenwirkt und das ganz wild auseinander geht, sondern wo eine gewisse Gesamtordnung entsteht, in die alles eingefettet ist. Das ist die Sternharmonie und da wirkt eben dieser Klang äußert. Und zugleich ist noch etwas gesehen, es würde für den Menschen die Grundlage des menschlichen Seelenlebens gelegt. Und so viel heißt, dass der Mensch damals, oder das was der Vorläufer des Menschen war, dann gesteht es so, dass er den Astralleib aufgenommen hat. Der Astralleib ist also sozusagen die substanzielle Seelenkraft, wenn Sie so wollen. Aber substanzielle Seelenkraft eben auch insofern, als sie auch nun das ganze kosmische Geschehen, dann heißt es ja Astralfleisch, Sternenfleisch. Gerade unsere Seelenkräfte hängen besonders stark mit dem Kosmos zusammen. Im Ziel eigentlich ist das eine Verkleinerung des Abschnitts der kosmischen Harmonie. Und es ist kein Wunder, dass das da jetzt entsteht, wo der Klang öfter auf der Fall ist, in dieser neunten Welt, wo das Weisheitsvolle entsteht, das im Kosmos ist, und dieses Weisheitsvolle bildet sich im Astralleib ab. Daher ist der Astralleib eigentlich ursprünglich etwas unheimlich Weisheitsvolles. Ist es in gewissen Dingen auch heute noch der Menschen. Der Astralleib, wenn wir ihn betrachten von unserem seelischen Erleben her, gehört er dem Reich des Unterbewusstseins an. Was im Astralleib unmittelbar sich abspielt, von dem erleben wir im Wachbewusstsein zunächst, wenn wir nicht gerade intensive geistige Schulung durchgemacht haben, nicht für sich etwas. Wir erleben nur das, was es ist, unmittelbar dabei. Der Astralleib macht also den weiten Bereich des Unterbewussten aus. Aber in diesem Unterbewusstsein wirkt unheimliche Weisheit in Wahrheit. Ist zwar ein bisschen durcheinandergebracht, dass die sogenannten Widersachermuster, das vor allem durch die militärischen Einflüsse, dass das ist alles ein bisschen verzerrt worden und ist mehr in das Egoistische gerendet worden, wobei Egoismus in diesem rein sachlichen Sinn gesprochen einfach bedeutet, dass die Harmonie dieses Astralleibs mit dem Gesamtkosmos nicht mehr so ganz gegeben ist. Und dass das ist Diskrepanzen entstehen. Das ist dann dieser Astralleib des Menschen, der nicht begehrlich beeinflusst ist, eigentlich zu dem Denk, dass sein eigener Kosmos für sich gilt, wie so wohl ist. Das ganze Kosmos da draußen interessiert mich eigentlich nicht, sondern ich bin mein eigener Kosmos. Wobei es aber natürlich noch gar nicht das Ich ist, sondern es ist unser Astralleib. Oder das Ego kann man auch sagen. Also, wenn wir den unterscheiden, Ich und Ego ist nicht dasselbe. Sein Ego ist eben dieses wache Ich-Bewusstsein, das hat nichts dabei. Das Ego könnte man sagen, ist sehr durch die luciferischen Kräfte, egoistisch gemachte Astralleib, der sich aus dem Gesamtkosmos herausziehen will. Der eine eigene Welt bilden will, der sozusagen eine eigene Weltentwicklung in seinem Leben beginnen will. Aber in diesem Astralleib ist das jedenfalls die Grundlage für unser Seelenleben aufgegeben, weil mit diesen Kräften arbeiten wir. Und das Ich steht dann drüber und oder sollte drüber stehen und diese Kräfte handhaben in dieser Welt. So weit sind wir das letzte Mal gekommen in etwa. Und wir sind jetzt beim Übertritt in die vierte Entwicklungsstufe, die vierte planetarische Entwicklungsstufe, also unsere gegenwärtige Erdentwicklung in weiter Sicht. Diese Erdentwicklung hat insofern für uns das Bedeutsame, dass jetzt erst das menschliche Ich existiert. Das menschliche Ich gab es vorher noch nicht, das war also das, was sich vorbereitet hat, dass diese drei Stufen vorher war eigentlich das Gefäß, wenn Sie so wollen, in das Gesicht einziehen kann. kann sich nämlich nicht weiterentwickeln oder überhaupt nicht entfalten oder entwickeln, wenn ich nicht zunächst einmal ein Gefäß habe, in dem ich wohnen kann. Wobei solche Gefäße können jetzt fixer oder weniger fix gebaut sein, sie können vergeistigter sein oder weniger vergeistigt sein. Je materieller das Ganze wird, je mehr es in die Verfestigung und Unbeweglichkeit hineinkommt, desto mehr sondert sich das ganze Gebilde aus der geistigen Welt heraus, aus der Harmonie mit dem ganzen Kosmos heraus, aber desto stärker wird auch die Möglichkeit geschaffen, dass etwas sehr Eigenständiges entsteht. Also das ist in der Entwicklung immer so eine sehr vielfältige Sache, weil mit dem menschlichen Ich und mit der Entwicklung des Menschen überhaupt nicht vorgesehen ein Leben zu schaffen, das die absolute Freiheit erinnern kann, dass also selbstständig wird, ganz selbstständig wird, wie die letzten Jahrzehnte eigentlich nicht sind. Die hängen viel stärker an der Trinität dran, an dem obersten göttlichen dran, als wenn sie sowohl Ausführungsorgane und haben im Grunde nicht die Freiheit dieser Menschen und das Potenzial der Möglichkeit erfasst, und das ist die Menschlichkeit des Lebens. Aber es ist natürlich der gleiche mit der Freiheit, die man die Gefahr verbunden, dass die Verbindung dann das raus. Und in dieser Entwicklung sind wir drinnen. Und die Erdentwicklung selber, also wo dieses menschliche Ich dann begonnen hat, sich zu entfalten, ist auch sehr kompliziert abgelaufen, eben einmal dadurch, dass zuerst alle diese früheren planetarischen Zustände kurz noch einmal wiederholt werden. Das ist ein typisches Prinzip in der Weltentwicklung überhaupt, dass jedes Fortschreiten der Entwicklung zunächst dadurch passiert, dass frühere Stufen noch einmal kurz aufgearbeitet werden, auf ein neues, früheres Niveau gehoben werden, angepasst werden der neueren Entwicklung dafür. Und da kommt es zu einer gewissen Rekapitulation. Nachdem diese Rekapitulation der früheren Zustände vorbei war, war die Erde noch mehr oder weniger von der Substanz her flüssiges Gebilde, eben bis zu diesem flüssigen Zustand des Mondes hin ist es gekommen. Aber dieser Zustand bewirkte auch, dass gewisse höhere geistige Wesenheiten auf diesen bereits wässrig oder sehr relativ dicht gewordenen planetarischen Zustand ihre geistige Entwicklung nicht mehr weiter fortsetzen konnten. Man muss bedenken, alles Materielle, ein gesichertes Materielle wird, je unbeweglicher es wird, umso mehr geistig Widerstand im Geistigen entsteht. Denn der Geist ist das Schöpferische, das will immer um sich halten. Das heißt, das Geistige an sich, wenn es nur tätig wäre, das wird in einer rasenden Bewegung alles immer wieder von neuem umdrehen und neu beginnen. Es wird also überhaupt keine feste Form. Und hohe geistige Wesen brauchen eben solche Bedingungen, wo diese Änderungen zumindest sehr rasch sich vollziehen können, weil ihre geistige Entwicklung so schnell fortschreitet, dass wenn da etwas äußern mit Beharren das wäre, dass sie aufhalten würden, dass wir von ihrer Entwicklung. Und das letzte Mal habe ich darüber gesprochen, letztlich der Grund, warum der Mensch hier auf Erden ist, dass im Laufe des Lebens die Differenz zwischen dem geistigen und diesem festen, vergleichsweise festen physischen Gefäß, das er hat, irgendwann zu groß wird und der Geist eigentlich im Grunde dieses Gefäß zerbricht, weil er damit nicht mehr anfangen kann. Weil es zu starr geworden ist und seinen Entwicklungsschritten nicht mehr angepasst ist und dann zerbricht er dieses Gefäß im Grunde. Man muss sich denken, dass je höher und stärker entwickelt diese geistige Kraft ist, die in diesem Gefäß wird, desto stärkere Kräfte hören auch an diesem physischen Gefäß. Das ist nicht so. Das heißt, dass ein Mensch, der eine hohe geistige Entwicklung, sieht noch, stellt auch ganz besondere Anforderungen an, dass es ein sensibles Gebet überhaupt an seine inneren Lebensglieder, wie wir sie nennen, das jüdische Leib, Österreich, Australien, an alle diese drei Lebensglieder, sind sehr viel höhere Anforderungen als ein Mensch, der halt ein langsameres Ausgedehnten hat. Man muss sich dann eben fragen, wie überhaupt ein hohes geistiges Leben durch der Christus ist, wenn sich der in sein menschliches Gebet hineinschwenkt, wie das ja dann geschehen ist, und wenn sich der Christus in diesem Jesus von Nazareth in menschlicher Form verkörpert hat, wie hohe Anforderungen hat man dieses Gebet, also in den physischen Leitern, den Österreichern und auch vor allem auf dem Weg. Dass es überhaupt möglich ist, dass so viel geistige Kraft sich in dieses Gebet ziehen kann, ohne dass dieses Gebet sich sofort verfolgt werden kann. Da wissen wir aus den Schilderungen der Steinmuth, wir haben das schon mal aufgelöst, dass die Deutschen das tatsächliche Verfolgung mit der Ausnahme in diesem Gebet zu leben. Dass wir nicht davon sprechen können, dass wenn wir zur Weihnachtszeit denken, dass es nicht eigentlich die Christgeburt ist, sondern die nächste Geburt des Jesus. Und das erst im 30. Lebensjahr, dass es Jesus von Nazareth der Christus in diesen Jesus einzieht und dann für drei Jahre von ihm lebt und länger hätte er auch in diesem Gebet nicht leben können. Weil es dann schon zerbrochen wäre, einfach unter der Kraft dieses Christus zu sein. Auch wenn der noch so harmonisch da drinnen gewirkt hat, aber das Gefäß, auch wenn dieses Gefäß sicher das höchstentwickelste war, das es zu dieser Zeit gab, oder dass es überhaupt im Zuge der Menschheitsentwicklung gab, das auch ganz besonders vorbereitet wurde über lange, lange Zeit. Und trotzdem mehr als diese drei Jahre wäre nicht möglich gewesen. Und der große Christus am Kreuz ist dann nur eine Vorwegnahme des Todes, der von selbst eingetreten wäre, fast bis zu diesem Zeitpunkt. Da gibt es ja dann viele, was jetzt auch in den Evangelien oder so was das anzeichnet. Ich habe mir denken, am frühen Donnerstag im Garten Gethsemane, da gibt es dann in diesen Worten da, oh Herr, lass dich die Kälte an mir so über sie, der dann vielfach mitgeteiltet wird, als naja, der Kälte, dass man mal schwach war, und es ist doch eine Aufgabe, und der Film heißt, das wird irgendwie, so, das war gar nicht gemeint, sondern ich würde jetzt sagen, weil ich sehr deutlich daran schien, dass gemeint ist, dass der Christus dann gebeten hat, dass dieses physische Gebet, sein physischer Leib, dieser Leib des Jesus, noch durchhält und die Aufgabe zu erfüllen, er war nämlich schon dem Tode nahe. Und der Christus in den Evangelien hat das auch das physische Fleisch auf der Stirn, das Jesus aufstellt. Und allein mit dem Sinn, ich weiß nicht, dass ein physische Fleisch aufstellt, dass das ein Zeichen der Todesnähe ist. Und Christus nicht auch, also dass er von uns da werden schon die Gebete alles vorerst und das Christ blieb mit dem Kreuz hinaus. Das ist also ein ganz, ganz ernstes Zeichen. Und daher, also dieser Weg zu dem physischen Gebet, das aber trotzdem zumindest diese drei Jahre aushalten konnte, die Christus schafft, in sich, das ist sehr, 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 sehr sorgfältig. Jetzt sind wir auch. Dieses Gefäß muss also sehr, sehr, sehr gut vorbereitet werden. Der Christus war zunächst verbunden mit diesem ganzen einheitlichen Gebilde, als dass die Erde herübergekommen ist nach diesen drei Wiederholungsstufen. Es war so ein flüssiger Planet, das wir wiederholen. Aber zunächst ziehen sich jetzt die höheren geistigen Wesenheiten heraus. Das schaffen sich, das ist aber eine eigene Rundfahrt. Das ist später, das ist aber wie ein ganzes Planetensystem, das ist im Grunde sogar mit verschiedenen Abstufungen, aber der Platz mit den feinsten Elementen ist die Sonne. Es zieht sich also die Sonne heraus. Und um diese Sonne herum dann verschiedene Planeten und bei uns auch unsere Erde. und der Christus mit anderen hohen geistigen Wesenheiten zunächst mit der Sonne verbunden, mit dem Sonnenfeld, also mit diesen feineren, mit diesen ätherischeren Elementen, mit dem Lichtelement, mit dem Pflanzenäther, das von dort ausstrahlt, mit dem Lebensäther, der neu entstanden ist, also eine noch feinere Ätherart, der Lebensäther wird oft auch als Wortäther bezeichnet, weil, wenn man im Vergleich im geistigen Erlebnis, wenn man das irgendwie vergleichbar mit dem Übergang vom Schönen, wie es in der Musik etwa ist, oder von etwas, das man mit dem Gefühl mitverfolgen kann, aber nicht in dem Sinne mit dem Gedanken mitverfolgen kann, wo sich der Klang jetzt beginnt zu formen, das kommt vom sinnvollen, verständlichen Wort, wo sich also das Innere auszuschalten beginnt in verständlicher Form. Und dieser Lebensäther ist eben entstanden, dass der Erdentitel ist entstanden zu dieser Zeit, dass sich die Sonne als eigener Weltkörper aus dem Ganzen herauszieht und die Erde und andere Planeten getrennt davon ihre Erschaffung gleicher Leben. Und insbesondere wirken auf diese Sonne jene Wesenheiten, die in der Bibel als Elohim bezeichnet werden, also die eigentlichen Schöpfergötter, von denen ist die Bibel berichtet. Und die biblischen Bilderungen, die Schöpfungsgeschichte, beginnt eigentlich jetzt von dieser Zeit. Also das, was die Bibel schildert, was in der Schöpfungsgeschichte geschildert wird, das beginnt etwa in dieser Zeit. Also diese Trennung der Sonne von diesem gemeinsamen Element beginnt. Also die biblische Schöpfungsgeschichte blickt nicht unmittelbar zurück, dass diese verlieren planetarischen Zustände. Das ist auch ihre Nachwirkung, und immer für das Wasser, aber nicht unmittelbar stark. Und mit dieser Sonne, die sich jetzt als besonderer Weltkörper herausbildet, sind die sieben Elohim verbunden, sieben Hilfe. Es steht auch in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, da weiß ich, dass es eine Mehrzahl von Göttern hat. Es ist nur in den Göttern der Göttern, die meistens am Anfang steht, Gott, Himmel und Erde und so weiter. Aber es steht immer in ihr Gesetz, dass die Mehrzahl, die Elohim, Elohim ist Mehrzahl. Und es sind dann sieben. Und der Christus ist er eigentlich verbunden mit diesem sieben Elohim, als mehr als ein Elohim, als etwas viel Höheres, aber er wirkt in gewisser Weise so wie das gemeinsame Bewusstsein dieser sieben Elohim. Nicht, weil es das so auch im menschlichen Leben, jeder Mensch hat sein individuelles Bewusstsein, aber Menschen Gruppen, Menschen Gemeinschaften, etwa ganze Völker, aber auch kleinere Gruppen, entwickeln etwas, was mehr ist als die Summe der Teile, als die Summe dieser einzelnen Individuen. Und tatsächlich, seit den Feuerwehr Steine, dass dann in diesen Gemeinschaften höhere geistige Wesenheiten wird, die werden wieder sozusagen als die einzelnen Menschen. Das verlaubt den einzelnen Menschen durchaus nicht seine Freiheit, aber es kommt eben noch etwas Höheres dazu, etwas, was sie dann wirklich nur gemeinsam auch wirken können, also aus diesem gemeinsamen Bewusstsein heraus. Und aus dem kann etwas Höheres entstehen. Das ist eigentlich überhaupt die Grundlage der menschlichen Gemeinschaft. Auch wenn man in der Kirche oder so spricht, in der Gemeinde, dann bedeutet das, dass etwas geistig Höheres wird, dass es eben nicht nur eine Summe einzelner Menschen ist, sondern dass dazu noch etwas Höheres kommt, das inspirierend sein wird, könnte man sagen. Von dem jeder einzelne dieser Menschen dann Anregungen bekommt, Inspirationen bekommt, die er umsetzen kann oder nicht umsetzen kann. Das steht sicher in seiner Freiheit. Aber eben diese Anregungen kommen nur durch diese Gemeinschaftsgeist zustande. Und das gibt es aber auch in viel höherer Form, bei höheren geistigen Wesenheiten eben auch schon diesen Schöpfergötter und den Elohim. Und da ist das, was wir als ihr Gemeinschaftsbewusstsein jetzt in der Schrift ist. Es kommt dann jetzt noch zu einer weiteren Differenzierung dieses Erdenzustandes. Denn zunächst haben wir jetzt also die Sonne, die Erde abgetrennt davon, da schließen noch eine diesen anderen Planeten, die jetzt nicht so interessant für uns sind, aber es ist mit diesem Erdenplaneten noch verbunden, das, was wir unseren Mond nennen. Also in der Heute, der Mond ist noch nicht ein separierter Himmelskörper, sondern ist doch ein Teil mit diesem Erdenkörper, der noch immer in einem flüssigen Zustand, einem schwerflüssigen Zustand ist und sich erholen kann. Es kommt aber jetzt zur Abtrennung des Mondes. Und zwar durch die Tätigkeit der Elohim, die von der Sonne aus wirken, aber die wirken, die erarbeitet jetzt auch konzentrieren auf diesen Erdenplaneten, aber eben von außen, von der Sonne heranwirken. Und sie bemerken also, dass dieser Erdplanet in diesem Fall auch immer mehr zu verfestigen ist. Dass dieses Flüssige also beginnt zu erstarren. Und dass gewisse Kräfte drinnen sind, in diesen Erdplaneten, die diese Verfestigung bewirken, und dass versuchen wir, diese Kräfte herauszuziehen aus dem gemeinsamen Gebilde. Und das, was herausgezogen wird, wird dann letztlich unser heutiger Mond, wenn sie repräsentant dieser verfestigten Kräfte, die herausgezogen werden. Und das geht so weit, dass sich dann einer dieser Elohim, der beteiligt war, der stark beteiligt war an diesem Herausziehen des Mondes, dass sich der selber dann von der Sonne weggeschickt in seinen Wohnort, wenn sie so oft gewollt, wenn man das ein bisschen menschliche Begriffen ausdrückt, die immer sehr unpassend sind, aber er schildert also halt jetzt, dass er schon zum Mond hin und schlägt dort seine Kirche auf. Und das ist die eine geistige Wesen hat sich als Jahre gezeichnet, Jahre und als Wesen gezeichnet. Es ist also jetzt einer dieser sieben Elohim. Sechs bleiben auf der Sonne und einer schießt sich zum Mond zurück und dann nimmt dort die Führung. Eine sehr wichtige Aufgabe, weil diese ganzen Mondinteresse und für mich ist es nicht der problematische Projekt, dann müssen sie auch aus der Erdentwicklung herausgezogen werden. Das ist der wichtigste, dass wir da eine günstige Leitung zu verstehen oder diese Mondenprojekte sind. Diese Mondenprojekte, die dann etwa als starke Bezeichnung bekommen haben, für das ganze Fortpflanzungssystem. In der Natur, auch im menschlichen Leben, dass diese Fortpflanzungsgröße besonders von diesen Mondenkräften reguliert werden. Und gerade Jehova, Jahwe, ist dann auch der Herr dieser Fortpflanzung und Vererbungsgröße. Und daher eben etwa die besonders große Bezeichnung, die in der jüdischen, in der israelitischen Anschauung dann gerade diesen Fortpflanzungssystem gewidmet wird, über diese Vererbungsreihe auf dem sehr, sehr stark Rücksicht genommen wird. Das wird also dort ganz besonders gepflegt, wurde mit Recht gepflegt, denn im Grunde würde hier durch eine Art, wenn Sie so wollen, Auslese auf dem Weg der Fortpflanzung jenes leiblich-physische Gefäß möglich gemacht, das besser den Rückschritt aufnehmen kann. Das ging zunächst nur dadurch, dass also die Jahre die Dämonen verrückte, unten durch die Vererbungslinie das Gefäß entfällt und über lange Reihen von Generationen geschehen. So wie überhaupt ist der Zeitenwende die Entwicklung der Menschheit sehr stark eben abhängig war von dem leiblichen Gefäß. Erst seit der Zeitenwende, beginnend langsam und heute umso mehr, wird der Mensch in seinen geistigen Fähigkeiten, auch in seinen geistigen Entwicklungsmöglichkeiten immer unabhängiger vom physischen Gefäß. Natürlich sind wir noch lange nicht weiter, das ist ein weiter Weg, aber wir sind nicht mehr so gebunden, man muss nicht für alles hat man dann geistige Fähigkeiten und Fähigkeiten von körperlichen her prädestiniert. In alten Zeiten war es aber so. Das heißt, gewisse Fähigkeiten, gewisse auch geniale Begabungen konnten sich nur entwickeln, wenn einfach die körperlichen Voraussetzungen da waren. Und eben ein geeignetes Gefäß für den Christus zu schaffen, müsste das allerbeste Gefäß aufgebaut werden. Und diese Aufgabe hat Jahwe übernommen, das vorzubereiten. Und Jahwe erscheint in der jüdischen Überlieferung, wenn man immer irgendwie als ein Jüdisch, das war also ein schwieriges Schrift, das daraus wird. Wenn aber von Jahre so älter ist, findet sich aber auch irgendwie das Gefäß der Deckung an. Aber noch nicht in seiner Hände, das war einfach gleich, sondern wie ein Schrift ist. Etwa, wenn in der Bibel, im Alten Testament, auch die Rede ist, der Herr, in gewissen Sinne Jehova, die Christuskraft, die zum nächsten Stand mit der Sonne verbunden war. Und spiegelt sich das sozusagen an diesen Mondhügel und von da herein in die Erdenwirksamkeit. Also die Christuskraft wird seit dieser Mondentrennung nicht unmittelbar von der Sonne hinein auf die Erde, sondern einfach aus dem Umfeld der Spiegelung über die Mondhügel. Und dadurch wird gerade diese Christuskraft eben zunächst auch über die Fettpflanzen gestellt, die von dieser Mondenkraft abhängig sind. Das heißt, in alten Zeiten wird diese Christuskraft besonders durch die physische Verordnungslinie, durch die physische herrliche Verordnungslinie, durch die Lebensfälle, die damit verbunden sind. Und wenn Sie so wollen, kann man sagen, der Christuskraft ist gerade eigentlich selber das Gebet vor, und dass es besser einziehen wird. Das könnte man noch nicht so viel sagen. In dieser Zeit, als der Mond sich herausgezogen hat zur Erde, und steht, aber auch noch so wirklich fest, die kristalline Erde. Dann wird gesagt, dass nur der Mond wurde herausgekommen, damit die Erde nicht gefällt. Ja, was Große bei der Erde und die Dinge passieren, die Große immer mehr zu erstarren, aber so zu erstarren, dass es eine unbewegliche, formlose Masse würde, die nicht offen ist, Formgröße aufzunehmen. So wie Glas, wenn es erstarrt langsam, Glas, das Fensterscheibe sind dann das sehr viel Flüssigkeit. Das kann man sogar feststellen, Glas werden für Jahre lang im Fenster sitzen, ist nicht sicher als oben, weil das Glas nach unten rinnt. Das hält nur sehr langsam. Sondern wir die Augen nicht verfolgen, wenn man sich den Zeitraffer zeigen will, dann könnte man sich richtig sehen, wie das Glas herunterfließt. Und die Erde große Feld, was wie ein extrem feeflüssiges Gebilde zu werden. Das aber nicht etwa kristalline Formen hätte annehmen können. Und gerade mit diesen kristallinen Formen ist die Wirkung dieser Elohim, dieser Schöpfergeister ganz stark verbunden. Die helfen eigentlich so etwas wie, naja, kein falsches Bild im Weiterzusehen schaffen. Auch unser eigener physischer Leib ist in dem Sinne ein sehr komplexes, falsches Bild, ein durchformtes Gebilde. Nicht etwas, was nur so eine tägliche Fassung ist, sondern was sehr starke, sehr ausgesolierte, aber durchaus bewegliche Formen hat. Aber es ist eben durchgeformt. Und die Elohim werden in der christlichen Lehre deswegen oft auch bezeichnet als die sogenannten Geister der Form. Die sind etwas Formendes. Und eben damit diese Form entstehen konnte, dass die Erde ja so offen ist, diese Formkräfte aufzunehmen, dazu müssen diese Menschenkräfte hinauf. Die hätten es nicht zu einer immer weiteren Erfahrung gebracht, ohne dass ich diese Formen aufnehmen kann. Also erstens der Mondenstellung ist das kristalline Wert der Menschenmäßig. Was ist nun etwa auf die Zeit, wo dann in der Bibel gefiltert wird, wie der Mensch geschaffen wird, die eigentlich das Schwarzenau geschaffen wird. Das ist ganz interessant. Die Bibel hat ja eigentlich zwei Schöpfungsgeschichten. Es gibt nicht nur eine, sondern es sind zwei. Die erste ist gleich am Anfang steht. Am Anfang ist der Himmel und Erde und so weiter. Und da ist dann auch von der Schöpfung des Menschen die Rede, das sind dann auch in die Menschen meinen, Schöpfung der Schöpfung, und dann ist die Schöpfung der Schöpfung. Aber das ist noch nicht die Quelle, wo es schon heißt, und da macht der Herr den Menschen und der Erde von Anfang fliegt und von oben des Lebens. Und so war der Mensch und der Hund des Lebens und von Schöpfung. Da ist also zunächst bei der Schöpfung des Menschen am Anfang von der Ackererde und so weiter überhaupt noch nicht die Rede. Ganz klar, dass damals der Mensch mit diesen fünften Elementen überhaupt nicht verbunden war, sondern diese erste Schöpfung des Menschen, das heißt, die Schöpfung des Menschen, das ist ein ganz im kosmischen Zustand in der Welt. Also noch ganz mit dem Kosmos verbunden, noch ganz auf stark verbunden mit dem Sonnen und der Osten, aber noch gar nicht mit diesen fünften Erden treffen. Also der Mensch ist überhaupt noch im Konto gezogen auf die Erde. Aber jetzt, als das kristalline Element beginnt, zu diesem Zeitpunkt wurde die Schöpfergötter, die Elohim, die Geister der Form, das irdische, das Formenkönnen, in dem Moment kommt auch der Mensch ein, der in dieses irdische Dasein. Wobei dieses irdische Dasein immer noch ein sehr viel schlimmeres, feineres ist, als wir heute in unserem Körper sind. Also auch dieser Abschnitt des Menschen, in die fünften Elemente hinein geht es ja sehr stückenweise. Also, dass der Mensch zuerst überhaupt nur einen lichtartigen Leib hatte, dann wird es flüssiger und gibt es diese generelle fünften Körper, den wir heute haben, der aber immer noch heute aus gut 80% Flüssigkeit besteht. In Wahrheit und nur noch aus, dass er fünf und fester sein, dass er weiterlebt. Also hier, wenn in der Bibel das steht mit der Erde vom Acker, darf man sich das nicht zu irdisch staubig sozusagen vorstellen am Anfang. Das ist nämlich immerhin noch die Zeit, bevor der Sündenfall passiert ist. Das ist noch vor dem Sündenfall. Also noch nicht das, was der Mensch jetzt dann ganz in unsere Situation gestellt. Da geht es dann sehr radikal, der Weg in unsere Geschichtsmelemente als Folge des Sündenfalls. Die historische Versuchung heißt nichts anderes, als dass diese historischen Wesenheiten und vor allem auch vor allem auch das Menschen erfunden haben und versucht haben, selbst einzurichten, die in den ganzen Kosmos herausreißen. Die Menschen daher wirken in dem Sinne, dass sie den Wind nicht verstärken, dass der Mensch also beginnen will, seine eigene Welt zu entschlüsseln. Viel länger als das vorgesehen war, und das ist im Grunde das Gefühl, dass das viel zu falsch gezeichnet wird. Und damit spielt dann der Mensch ja sehr schnell, und schnell heißt das ja natürlich echt viele Millionen in der äußeren Zeitrechnung, wobei unsere Zeitrechnung für die damaligen Entwicklungsprozesse sich ja noch nicht so befassend ist. Weil wir leiden also bestehen in den heutigen wissenschaftlichen Institutionen einfach in der selben Maßstab auch auf die Vergangenheit zu übertragen, aber der Fachteil ist nicht so genau, und das zeigt sich auch, dass wir Bilder verändern und unterwerfen. Aber das ist nicht so wichtig, wenn sich das immer rausnimmt. Das sind Millionen und Milliarden Jahren für ein Ökosystem, und das ist ja nicht wirklich vorstellbare Zahlen für uns. aber es sind lange Zeiträume, aber doch sehr viel schneller, eben als es gedacht wird, seit der Mensch erinnert, diese schnelle Menschen. Namentlich wird die Verdichtung deswegen auch beschleunigt, oder der Mensch erinnert gezogen, weil es nicht nur jetzt diese literärische, geöffnete Menschen der Öffentlichkeit auf Freiheit, sondern es ist zugleich etwas, was aus der Erde selber heraus wird, was besonders wird die Lebenskräfte, den Ego-Leib des Menschen ergreift, und dem auch immer unbewusster macht. Das heißt, den Menschen nach und nach etwas an seinem Lebenskräfte oder an der Beweglichkeit seiner Lebenskräfte heraus, dass er uns das etwas anzeigt, selbst dann in der Folge, das gab es natürlich für den Menschen, wenn ich in diesem ganz kleinen Bild an die Statuswelt bin. Und das, was ist das Todeserlebnis? Das Todeserlebnis ist, der Mensch erlebt das Todes einer Zeit, wo er in diesem psychisch erklärlich, astralischen Prozess lebt und dann kommt irgendwo ein radikaler Bruch und er geht in ein ganz anderes Welterleben über das radikal verschiedene von dem irdischen Leben hier. Und wo auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des Menschen gegeben sind, denn im irdischen Leben sind es ganz andere Bedingungen gegeben, als im Leben noch zwischen Tod und Neuer Geburt. Das sind ganz andere Bedingungen, etwa so, auf was wir öfter schon hingewiesen haben, dass die eigentliche Weiterentwicklung des Menschen nur hier im irdischen Leben ist. Daher die ganz große Bedeutung des Erdenlebens. Und in der ganz verfehlt wäre, zum Beispiel, dass man ja, wenn man verbeugt ist, und ich bin schon wieder in der Verordnung, und das heißt, dass ich das nicht richtig kommen kann. Es wird noch eine Weile dauern, bis das Ich des Menschen so weit entwickelt ist, dass ich das auch in einem allein Geistigen und nicht mehr physischen Zustand auch weit entwickeln kann. Das wird so kommen. Ansätze dafür sind schon da, aber das dauert noch. Also wir sind absolut angewiesen auf den Titel im irdischen Leben hier. Und dann ist noch eine weitere Aufgabe für uns für den nächsten Titel, dass wir diese Zeit, die uns zugemessen ist, so auf Erden auch wirklich nicht gibt. Denn es haben einmal die irdischen Informationen begonnen und jetzt hat sich der Zeit für die Welt gelten. Und es wird einmal aufhören. Dann wird der Mensch die Notwendigkeit haben, wieder in einem kleineren Zustand sozusagen weiterzuleben. Und nach außen hin wird sich das halt dadurch wieder spiegeln, dass die Menschheit nach und nach ausführt. Das heißt aber nicht, dass es keine Menschen mehr gibt, sondern sie sind in einem anderen Zustand. Und die Frage ist, haben sie bis dahin ja nicht so weit entwickelt, dass sie dann in diesem anderen Zustand die Entwicklung fortsetzen können mit eigenen Reihen? Oder können Sie das nicht, dann ist die Gefahr, dass Sie einmal aufgehört mit Bescherungen oder arimanische Kräfte werden. Und diese arimanischen Kräfte sind es, wenn ich die gerade in der Krankheit nicht vollständig kann oder sich das erzeugt. Diese arimanischen Kräfte müssen eigentlich auf den Erdenstücken erreichen. Diese alemannischen Kräfte sind vor allem lebensfeindliche Kräfte. Während ungefähr etwas ist, was das Seelische verkehrt zum Egoismus, so könnte man sagen, ist Ariman das, was das Leben zum Tod verkehrt. Etwas Erfahrendes macht. Dass das lebendige Gestalten zum Mechanismus eigentlich umformen will. Denn Ariman selber ist ein Leben, das hat auf einer Entwicklung bestellt, das ist immer den gewissen Sinne, dass wir dieses mechanische Schöpfungsprinzip kennt, dass wir diesen Lebenszeiten, die sie eben gerade durch den Christus in die Welt gekommen sind, schon auf der alten Sonne damals in seiner ersten Anlage mit dem Lichtschäfer, das ist der Christus auch der Mutter unter dem Land ist, dass der Christus sich auf den alten Mondes umgekommen ist, dass er insbesondere unter dem Lebensöster geäußert ist, dem Wortöster, das wir jetzt schon besprochen haben, dass es mit der Erde ein bisschen das zu tun hat. Also ich glaube, dass er diesen Lebensöster ist, der mit der Christus sehr stark ist. Und diese Geäußerte hat Ariman sozusagen verweigert, aber das könnte er nicht in unbedingten Nachweis aufnehmen. Ungeheure Weisheit kosten, oder Intelligenz, muss man das besser sagen, nicht so sehr als vielleicht eher eine Weisheit, da ist es schon allgemeinlich im Wesen von Ungeheure und in der Geschichte der Menschen, die schon sehr, sehr weit überlegen ist. Und wenn man von Ariman spricht, muss man auch genau nicht so verstehen, dass es eigentlich eine Summe von arimanischen Wesen hat, also das ist nicht nur ein einzelnes Wesen, sondern es sind verschiedene arimanische Wesen. Und das sind aber eben alles Wesen, die mit diesen Lebenskräften mit dem Sinn können, die sich mit dem genügenden Sicht aufgenommen haben. Und diese arimanischen Wesenheiten haben sich insbesondere verbunden mit der Erdenstiefe, könnte man sagen. Und geradezu das Erdenzentrum ist das Gefühl des Arimans, also von da heraus müsste. Wir haben das ja im Sommer, also dort, wo wir auch über ganze technische Komödie gesprochen haben, mit den Kindern und da diese Hellen Raum, dieser neuen Kreise, der Hellen, diese ganze Kinder, was übereinstimmt mit den Schilderungen, die sie machen, wieder kleiner vom Erdinneren gibt. Wenn man so mit Geistig betrachtet, gibt es da tatsächlich von neuen Abstufungen. Das sind aber jetzt nicht physische Abstufungen, sondern Abstufungen eben von, wenn man so sagen, finsteren Kräften, finsteren arimanischen Kräften. Und je weiter man eben ins Zentrum der Erde hineinkommt, umso mehr kommt man an diese finstersten, kältesten arimanischen Kräfte heran. Im Extremfall geht es so weit, dass es nicht mehr die Lebensäther, die Pflanzäther, die Lichtätherkräfte verweigert werden, sondern sogar die Wärmeätherkräfte schon verweigert werden. Und Wärme ist auch so etwas Interessantes. Wärme hat zwei Seiten. Es kann physische herein erscheinen, aber es hat auch eine ätherische Seite. Ariman, dieser ätherischen Wärme aufkommt. Das heißt, das Erste war, dieser ganze Konflikt, dieses Zentrum der Hölle, oder dieses massive, dieser große Fensterkreis, der hinuntergeht, und im Zentrum der Erde, die Eins. Das ist nicht die Hölle, wenn man sich das vorstellt, dass man schwitzt und trinkt, aber man sehen, dass es die Einzelhölle ist. Das ist immer das Innere, das immer so schwitzt und dampft, das hat eher einen Mittelwert, das ist nicht so wie die Einzelhölle. Das ist sehr, hat sehr wohl ein sehr beziehungsvolles Teil, sondern das ist ein sehr ältes Element, besonders natürlich zum Lichtelement, besonders auch zum Wärmeelement, aber dann teilweise auch noch zum Landelter, aber nicht mehr zu diesem Lebensälter, der ist dieser künstliche Moment gebaut. Das ist nämlich sehr interessant. Ein Lichtelement ist ein Wesen, das ganz regulär eigentlich alles mitgemacht hat, bis zu dieser Mondenentwicklung, bis zu dieser alten Mondenentwicklung, die unserer Erde unmittelbar vorangegangen ist. Bis dahin ist er eigentlich so im jüngsten Entwicklungstempo vorangetreten, nur während dieser Mondenentwicklung dann begann er zu bleiben. Und ist jetzt in die Erdentwicklung hineingekommen als ein Wesen, das seine Mondenentwicklung nicht ganz zu Ende gebracht hat und das daher jetzt nicht den Anschluss immer sofort findet an das, was jetzt in der Erdentwicklung passieren sollte. Und insbesondere nicht den Anschluss findet auch an diese Lebensätherkräfte, die jetzt so richtig neu in unsere Erdentwicklung hineingebracht hat. Also gerade dieses Element des Wortösters, mit dem hat er nicht so viel gehalten. Er bleibt sich entlang Öster stehen. Und dann wird da mal was gesagt, das ungeheure Weisheit geht dazu. Und die Weisheit ist dann ganz gekommen, wenn sie in eine Harmonie bringt und in eine Ordnung bringt. Diese ungeheure Weisheit ist also nicht die gleiche Selbstbestimmung. Und daher die ganzen alten orientalischen Weisheitslehren setzen zunächst alle auf diesen gefährlichen Element und das ist gar nicht negativ. Weil das die Weisheit, die da drinnen ist, ist wirklich eine echte hohe Weisheit. Das Problem wird nur dann entstehen, wenn nicht der Anschluss an die weitere Erdentwicklung in diesem Lebensetappe ist. Also nicht der Anschluss an die Worte-Etappe ist, sondern nicht an den Christus zu finden wird. Dann bleibt es nämlich eine kosmische Weisheit, die da immer wird, die aber keine Rückschritte zu finden wird. Das ist es nämlich. Land wird der Kräfte des alten Mondes, diese kosmische Weisheit, ist noch keine individuelle Weisheit. Die kann man nicht wirklich als individuelle Weisheit haben. Sondern man ist halt eins mit dem Kosmos und man ist verbunden mit dem Besseren, mit der Wille an diese Geschäfte der Welt, mit der ganzen göttlichen Welt verbinden und so, und wenn wir auf eine Art verbinden, wo der Mensch nicht mehr so eine Selbstständigkeit hat. Und schon gibt es ja nicht die ganze Geschichte von der Welt. Aber der Ahriman ist also da sicher noch problematischere Kraft, die noch stärker für den Menschen unter uns negativ wirkende Kraft, weil er im Grunde alle diese ätherischen Kräfte verweigert und in einem Leben arbeitet. Deswegen im Leben der Ether sowieso, gegen die Weisheit des Landethers arbeitet er und mechanisiert in gewisser Weise seinen ungeheuren Intellekt. Aber das ist nicht mehr Weise, das ist nicht mehr was Harmonie mit dem Kosmos sucht, sondern das will eigentlich die ganze Welt schon als Mechanismus, den richtigen Mechanismus gestalten. Also, damit nach Notwendigkeiten abläuft, mit dem keine Freiheit möglich ist. In dem kein Gefühl mehr möglich wäre, Gefühl hängt auch fest, dass man den richtigen Sand oder mit den Harmonien, die Verbindung sind, zusammen, das alles wieder einmal auslösen. Er würde das nicht verfinstern, auf gewisse Interesse von Verweigerung und Vermeidung, der ist aber auch so, das heißt, der Finsternis, und er verweigert sogar im Besuch des Wahrnehmungen, also auch auf die Kollektivität. Das ist das Ehrliche hinein. Und natürlich wird es dann auch im Seelischen auch völlig verschämt, wenn es völlig verschämt wird, wenn nicht leicht wird, nicht leicht wird, das ist auch nicht leicht. Alles im Kindesleben wird eigentlich verschärfen. Und diese Kräfte stecken in der Erde drin, also in unserem näheren kosmischen Umfeld ist also die Erde, und insbesondere das Zentrum der Erde und die Welt auch in der Erde. Das sind die Kräfte. In der Erde teilweise auch der Kindsteil, der einzige Kräfte. Das heißt aber auch, dass es eine wesentliche Aufgabe sein wird, diese Kräfte, diese finsteren Kräfte, die da in der Erde wirken, zu verwandeln, umzuwandeln. Natürlich kann das nicht der Mensch jetzt alleine machen. Dazu muss sich ein hohes geistiges Leben mit der Erde verbinden, eben der Christus. Also für den Menschen und für die Erde muss sich der Christus mit der Erde verbinden. In seinem Umgang verbessert werden, sonst könnte sich die falsche Erklärung, dass das die ganze Erdentwicklung ein gemeinsamer Rauch von Ahriman wird, der von Linken wird, und dann wird das gleiche Geist, das die Größe eben erfüllen. Und das in eine ganz andere Entwicklungslinie hineinzubringen. Und eine Entwicklungslinie, die zumindest für den Menschen, man kann ja schon mehr Wirklichkeit haben, eine Entwicklungslinie viele Möglichkeiten, wenn es noch andere Entwicklungslinie passiert. Das wäre auf jeden Fall eine Entwicklungslinie, dass der Mensch keinen Platz hat, individuelle Wesen zu schützen. Also die Entwicklung des Menschen als Ich-Wesen, als individuelle Wesen, das seine Freiheit hat. Und das ist aber die Entwicklung, die von der geistigen Welt mit der Menschen angebahnt wurde, die wäre dann nicht möglich. Und für den Menschen selber, wenn er sich diesen Weg von Ich und Ich und Ich, dann wäre das, also das ist ein ungeheuer schmerzvolles Erlebnis zu sehen, wie diese Kräfte verschwinden. Wie diese Kräfte zu den Unternehmen. Nicht unmittelbar gefasst, dass die Menschheit notwendigerweise entstehen muss. Also, ist also auch das einer dieser heiklen Punkte, in dem den Menschen die Freiheit immer mehr möglich wird. Wir sind aber auch die Möglichkeit genommen, das einfach als Gnade der geistigen Welt heraus, das einfach in von den Leuten zu bringen. Die Gnade ist notwendig als Hilfe natürlich, weil wir können das alles nicht allein bewältigen. Aber wir müssen uns für diese Hilfe, die wir dann durch Inspirationen und so weiter bekommen, auch öffnen. Wenn wir das nicht beide mit tun, dann passiert das nicht. Also so gesehen ist die Entwicklung des Menschen ohnehin geschlossen. Und der Aufgang ist unbedingt. Dass der Mensch überhaupt diesen, diesen Kampf mit allem meinen Glücksgefährten als eigenen aufnehmen kann, dazu müsste der Christus sich herunterzeigen in einem physischen Leib. Aber dieses Herunterzeigen in einem physischen Leib hat er schon sehr, sehr lange vorbereitet. Und es gibt viele, viele, einige, sagen wir besser, einige Vorstufen, die das überhaupt möglich war. Ich möchte diese Titel vielleicht diese Vorstufen für eigentlich die Verkörperungsprozesse, die wir eben schon mit dem Körper spielen, nicht angreifen. Ich war also so, und es verzeiht das sogenannte Zwischenphase, wo der Mensch die gleiche Verbindung mit der Menschlichkeit länger ist, der Zwischen nicht das Ergebnis auf der Erde, ist nicht der gesamte Anteil des Menschenwesens, ist dahin ist das Ergebnis. Ein Teil des göttlichen Menschenwesens wurde zu uns gehalten. Oder ist nicht geblieben in der geistigen Welt, nicht zu uns gehalten. Wir würden sagen, der Mensch, über bevor er noch so richtig die Erde gefressen hat, war eben im Wesentlichen noch kein individuelles Wesen. Man kann von einer Menschheit sprechen, von einer, das ist ein geistiges Substanz, das wäre heraus, dass die Menschheit dann beginnt zu gliedern in einzelnen Individuen. Aber das beginnt eben erst diese Ich-Entwicklung, diese wesentliche Ich-Entwicklung als der Mensch und der Erde beginnt. Vorher noch nicht. Und ein Teil dieser sozusagen, wenn Sie so wollen, geistigen Urzustand, der heraus durch die Menschheit gebildet hat, und das ist mir wirklich ein geistiger Urzustand, weil es das nicht um das ätherische, physische und so weiter, sondern um das eigentlich geistige des Menschen, ein Teil dieser geistigen Urzustand ist also verblieben im Geistigen, ist nicht heruntergestiegen in einzelne physische Leiber. Dieser Teil dieses göttlichen Menschen, dieses ursprünglichen göttlichen Menschenwesens lässt also sozusagen ein eigenes, übergeordnetes, geistiges, göttlich-geistiges Menschenwesen, den geistigen Wesen. Das ist also sozusagen der Rest, sozusagen der Schritt geblieben ist von dem, was man einmal Adam Kappmann bezeichnet hat in der und der Kabbal aus dem Westen kommt mit Genesis von Adam Kadmon. Der Adam Kadmon war einfach der Kosmos von dem Kadmon, das ist der Kosmos, der Kosmos war, das ist der Kosmos, der Kosmos der Mensch, also der Mensch, wo die gesamte Menschheit eigentlich noch schöner ist, die noch nicht so untergegeben ist. Und ein Teil, das ist einfach das Adam Kadmon, liegt hier nicht. Und zwar, dieser Teil tritt zurück, wenn ich feststelle, dass der nicht erfasst wurde von der Luciferischen Verschwörung. Also es ist sozusagen nicht der ganze Teil der geistigen Menschheit verstanden von diesen Luciferischen Verschwörungen erhalten worden. Ein sehr großer Teil wohl, aber ein kleiner Teil davon ist zurückgeblieben, zunächst einmal. Aber natürlich hatte diese göttliche Ursubstanz von Menschen, die sich so nennen wollen, die aber als ein geistiges Wesen fasst, weil alles ist, und wenn wir von einem geistigen Substanz sprechen, ist man eigentlich immer schon etwas Wesenhaftes. Das ist ganz wichtig. Und im Grunde ist es immer nur sehr vorläufige Bilder, wenn man das ein geistiges so herumführt, das ganz allgemein spricht. Eigentlich vom Geistigen kann man immer nur von geistigen Wesen sprechen. Die Wirklichkeit besteht aus geistigen Wesen. Also alles, man muss sich das immer wieder versucht zu lösen. Immer wenn man über die Welt irgendwo vom geistigen Standpunkt spricht, man hat es im Sinn, im Kern des geistigen Wesens. Also alles ist wesenhaft. Und daher ist auch dieser Teil des geistigen von Menschen, das der dritte Frieden ist, wesenhaft. Er scheint ein geistiges Wesen. Ein Wesen, das ähnlich, sagt er, durch seine Ähnlichkeit erscheint, zum Beispiel nicht die Erdengelwesenheit. Also ein erdengelartiges Geistwesen. Das ist kein Erdengel im eigentlichen Sinn, aber es hat ähnliche Qualitäten in ihm. In vielen Sinn. Und diese göttliche Ursubstanz, die diesen erdengelartigen Geistwesen wirkte, wie sollte erst sehr viel später den Weg einveröffentlichen und in diese Verschärfung nehmen? Wir brauchen jetzt der Gedanke, dass dieses selbstgetriebene, in der geistigen Welt selbstgetriebene, erstmal ein unglaubliches Geistwesen, das ist für immer nur da oben in der geistigen Welt geschlossen, sollte selber unterzeichnet auf die Erde, aber es sollte das sozusagen in dem Entwicklungstempo machen, wie es ursprünglich vorgesehen war, nicht viel schneller, wie es in der Geistigen Welt passiert ist. Und tatsächlich kam es seine Inkarnation auf Erden, dieser göttlichen Menschheitsursubstanz, wenn sie so wollen. Und das ist das, was dann der sogenannte Makranische Jesus-Kind geworden ist. Also nicht der Christus, aber der Jesus, der von Nazareth geboren wird, und zwar der Makranische Jesus-Kind. Wenn das dann auch noch in den nächsten Vorstellungen genauer untersuchen, dass er das dann interessanterweise nicht von einem Jesus, selbst der geboren wird, sondern durch zwei Jesus-Kind. Viele sehr erstaunlich sein, obwohl ich das immer wieder mit einem Film aufzeichne, das ist sehr interessant. Denn die Geschichtsbildungen in den Evangelien und in den Lukas-Evangelien und in den Matthäus-Evangelien, nur in den beiden Geschichten, die sind sehr anders. Und vor allem sind die Stammbäume, die Abstammungslinien, völlig anders. Und das ist insofern sehr vielsagend, weil gerade im jüdischen Volk, im hebräischen Volk, das ja auch das Vorstellung der Werte klar von den Menschen. Also der Werte des Menschen, der eigentlich die Menschen daran auf welcher Entwicklungslinie er gekommen ist. Und wenn er stehen war, dann ist es nur für höhere oder weniger höhere Entwicklungslinie. Und die ganzen Aufzeichnungen, ja schon auf eben dieses alte Testament, da findet man immer wieder die Abstammungslinien, also die schlechtere Geschichte, das ist ganz was Wichtiges, also die ganzen Erzählungen drehen sich eigentlich darum, wie sich also gewisse Geschlechter gewährt haben in ihrer Entwicklung. Und das wird ja eigentlich genau wie das Kind an. Und das findet man dann in den Evangelien bei ganz unterschiedlichen Geschlechtsregistern. Das ist interessant, dass das kam ja nicht auf. Und ich müsste halt einfach so wie, naja, du hast das besser in der Show, ich bin nicht besser richtig tätig sein. Also das muss einem doch auffallen und so, das ist verdammt, also das ist so etwas für das jüdische Feld zentrales, ganz unterschiedlich ist. Also das kann schon die Frage auftreten, was sind das wirklich jetzt zwei unterschiedliche Verständlichkeiten von denen, das ich glaube, die man nicht so einfach zusammen müssen. Ja, in Geburtsgeschichte nach Lukas und Geburtsgeschichte nach Matthäus. Dieser nathanische Jesusknabe, von dem wir jetzt sprechen, also diese göttliche Urgestalt des Menschenwesens, die wir auch in den Zeiten, wo unser erstmalig auf Erden inkarniert hat, erstmalig geboren wurde, das ist jener Jesusknabe, der in Lukas Evangelium geschrieben wurde. Also das ist die schon vorher verabschiedet haben, und in einer Bindung und Beziehung zu den Christen. Für den Christusgeist einerseits, aber er hat andererseits eben auch aus der geistigen Welt heraus sehr stark Anteil genommen an dem, was mit den Menschen denken, dass wir sich dann heruntergeschrieben, also im Koran gegangen sind. Das ist ja hier diese Verkehrung. Das hat er mit sehr großem Interesse, oft auch mit sehr großen Schmerzen verfolgt, wenn er also nicht erlebt hat, aus der geistigen Welt heraus, was alles hineingekommen ist in die Menschheit, auch an negativen Kräften, solche Befinden. Also, er hat die positiven Kräfte, das Weisheitsvolle, das Licht der Kultur gesehen, das ist das Licht der Kräfte hineingekommen, der hat aber auch gesehen, dass sehr, sehr starke Begierdenkräfte, sehr starke egoistische Kräfte gesetzt wurden. Und dass die Menschheit eigentlich rettungslos verloren gewesen wäre, wenn wir nicht in der Entwicklung schon damals, das war noch lange vor der Zeitenwende eingetreten wäre. Also die Menschheit lief in Gefahr, in eine Entwicklung hineinzukommen, wo sie gar nicht auf menschliche Weise bis zu dieser Zeitenwende hineinkommen konnte. Und dass die Menschheit überhaupt zunächst einmal den Weg bis zur Zeitenwende geschaffen hat und sich der Mensch sein bewahrt hat, ja sogar ihn langsam entwickelt hat, das hängt schon mit dem christlichen Krieg zusammen. Mit dem gemeinsamen Wirken eigentlich des christlichen Krieges im Zusammenhang mit diesem nathanischen Jesus-Knaben kann ich nicht sagen, sondern ich kann mir gerade noch nichts, aber dieses Herz, wenn die Asche die Geistlose sich später als nathanischer Jesus-Knaben zu stärken hat. Und wie jetzt diese Verbindung des Christus mit diesem natanischen Jesus der Menschheit geholfen hat, sei es in der Zeitung, der Zeitenwende, in der Zeitung, 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 auf diese Frage von Reinhardt noch eingehen, wie denn die Entwicklung des Weltsystems, das andere Weltsystem auch, dass sie sich ein bisschen wieder zusammenhandelt. Es stand also die Frage, ja, die Trinität hat dann jedes Planetensystem seine eigene Trinität und gibt es dann 100.000 Trinitäten oder wie ist denn das? Und ich werde mir vielleicht noch halt einschließlich jetzt einmal besprechen und dann damit weiter, dass ich diesen Vorstufen, die sich das nächste Verschwörung installiert hat in dem Natanischen Jesus. Und welche Fortschritte daran erzählen. Und wie die Menschheit von diesem Krieg herangehen. Da ist es also ganz schwierige Sache, dass die Schwierigkeit zu finden wird, wer auf der anderen Kraft wäre, die Lebenszeit, wer auf der anderen Kraft wäre, und irgendwie die Lebenszeit zu finden. Das ist dann im psychischen Leid, im ätherischen Leid, im astralischen Leid, wäre, wenn wir diese luxuriöse animalische Festigung gewusst hätten, wäre schon lange und vorträglicher Zeit der Rechtsmenschen abgeschnitten worden oder in etwas anderes umgezogen worden, wenn nicht die dritte Sprache gemeinsam mit diesem mechanischen Wesen eingetreten ist. Richtig.
Auch das war eine sehr wesentliche Wirkung. Das Jahre, das uns interessiert, das namentlich die Luxusgleichheit, wenn wir das Stadt vorantreiben wollen, und in einer anderen Liste kleine Namen zu aufsetzen, das eingeteilt wird. Diese Hemmnisse auch in der Entwicklung, die den Entwicklung aufgehalten haben, aber ein positives Sinn aufgehalten, das ist schon ein Jahr gekommen. In gewissen Sinne kann man sagen, dass ein Krankheit und Tod sind eine Folge der luxuriös-alemannischen Kräfte gekommen, aber in gewissen Sinne sind geradezu die Heilkräfte, die Jahre sind, damit wir nicht in diesem luxuriös-alemannischen Kräfte komplett verfallen. Denn Ariman hat was, das ist abseitig zu bringen, aber er will eigentlich gar nicht das Ganze jetzt zerstören, das ist das Gesetz der Priester, er möchte sich dann eigentlich immer mehr in einen Mechanismus umwandeln. Das heißt, wir würden für die alemannischen Kräfte eigentlich zu sowas wie einen physischen Automaten werden. Und der Tod dieses Wesens ist eigentlich von Ariman gar nicht vorgesehen. Und da kommen jetzt die Jahreskräfte hinein, die eigentlich, bevor diese Gefahr zu groß wird, einfach das Gesetz verbreiten. Das ist auch ein anderer Aspekt davon. Also das ist eigentlich etwas Heilsames in diesem Sinn und ähnlich das Krankheitsgesetz. Es gibt den Krank, der Herr Krankheiten, die mehr zu tun haben mit den esoterischen Kräften, welche die mehr mit den animalischen zu tun haben, aber letztlich, dass die Krankheit kommt, das ist schon so eigentlich Jahre, der damit aufhält, dass wir verfallen diesen einen oder anderen Fälschen. Also das Ganze ist sehr, sehr komplex. Das ist die Geschichte. Ja, der Punkt ist, man muss also die geistige Entwicklung in Einklang bringen mit den körperlichen Kräften, das und sie muss angemessen sein, sozusagen auch dem physischen Werkzeug, dem physischen Organismus, den man jetzt ganz persönlich bei dieser geistigen Entwicklung durchmacht. Dass man hier nicht aneckt sozusagen und diese Möglichkeit ist aber heute insofern stärker, dass wir das Gesetz nicht unmittelbar so schnell verbrechen, nämlich deswegen, weil die geistige Entwicklung heute bereits viel unabhängiger von physischen Werkzeug ist, als es in alten Zeiten gefallen ist. In alten Zeiten kann man sagen, die geistige Entwicklung war sozusagen eins zu eins gebunden an die physischen Kräfte, bis an die physischen Kräfte hin. Das heißt, geistige Entwicklung bedeutet sich zugleich körperliche Entwicklung. Das war in einem ganz eng verbunden miteinander und untrennbar. Und daher die Gefahr der Zerstörung auch so.
Thank you.
Das ist eigentlich das Übliche heutzutage.
Ja, richtig. Ja, ja. Richtig. Richtig.
Im Endeffekt ist das körperliche Entstehtheit dann, wenn man also geistige Entwicklungswege für sich gesehen sieht, die vielleicht für alte Zeiten angemessen waren und sich erst ins körperliche Entgleisen. Das ist teilweise der Problematik.
Das körperliche. Richtig, ja, ja, richtig. Ja, ja,
richtig.
Natürlich, ganz gleich. Nein, man kann sicher nicht sagen, also dass das wirklich so was völlig Gedrängtes wäre, das ist überhaupt nicht. Also man muss das Herz sehr darauf achten, dass man natürlich so Harmonie zu verändern. Das heißt, man muss, wenn man ohne geistige Entwicklung steht, auch auf solche Situationen anzusehen, dass man nicht wissen, was wirklich ist und was nicht gut ist. Also auch als Folge dieser geistigen Entwicklung. Und dann sind eben nicht völlig unabhängig zu halten, es ist nur eben wesentlich unabhängig, als es in der Vergangenheit war, aber das Gott noch lange nicht wirklich gedrängt schon. Und es ist tatsächlich aber so, dass unser Risiko bis zu einem gewissen Grad, dass auch das psychische Werkzeug beeinträchtigt wird, im Grunde da ist, wenn man die geistige Entwicklung nicht so ganz richtig anfängt. Und dann besteht also in solchen auch für die psychische Leidenschaft des Menschen und sehr schnell Beschwerden zu jemandem, der sich halt einfach nicht so besonders entwickelt. Das ist ein besonderes Anliegen, das man sein Leben so dahin plätschern lassen. Ja. Ja. Er fällt auf, ja, sicher. Sicher, naja, so ist es sicher, sicher, aber es gibt dann sonst schon gewisse Änderungen. Ja. Ich bin
Richtig, ja, richtig. Als Gesamtes, Platzstadt ist sicher allgemein, ja, richtig, ja, der ist richtig, ja, das ist ja richtig. Ja. Der Abschluss der Gerichte hängt dem Prozess deutlich mit dem Regisseurischen Anonymen zusammen. Also vor allem das, was die medizinische Gerichte betrifft, das ist eben schon sehr eng mit dem Anonymen. Dass eben diese ganzen Metagerichte überhaupt in was anderes verwandeln müssen. Und da sind es aber eben dann die Jahre-Gerichte, den hemmenden Gegenständen das aufhalten, damit der Prozess nicht beendet werden kann und dadurch sind dann die Krankheiten letztlich der Körperschutz der Fallen gestanden. Aber der Abschluss beginnt also mit, es ist eigentlich vor allem an den Lebensgrenzen etwas Animal daran gesagt. Dieses selbstsaugende Kraft an den Lebensgrenzen sind insgesamt also an den ätherischen Grenzen dieses Animal, der Kopf daran vorstellen. Das ist grundsätzlich dann der Situation, dass jeder Mensch, egal ob er sich jetzt geistig entwickelt oder nicht, dass also immer alle, sitzen alle sozusagen im gleichen Boot. Aber man sitzt dann mal da und saugt an diesen Grenzen ganz klar. Und letztlich sind was anderes im Wandel. Und es ist ja im Ganzen quasi mechanische Grenzen, was ein bisschen süß ausdrückt ist, aber. Ja, richtig. Verteilt. Um sich einen neuen Etherleib zu bauen daraus. Nicht allein natürlich eine Hilfe der geistigen Welt, aber es wird aus dem allgemeinen Ether, wird sozusagen die Ether-Substanz wieder geschöpft. Und welche Kräfte man da daraus schöpfen kann, hilft dann sehr davon ab, was man im vorigen Leben getan hat, wie man mit diesen Kräften umgegangen ist. Also namentlich, das, was man im Seelischen getan hat, hat dann später seine zweiten Auswirkungen darauf, wie man das Ätherische heranziehen kann, welche Qualitäten man heranziehen kann. Und da gibt es dann so einen Unterschied bei den einzelnen Menschen, das ist dann, welche Qualitäten die ätherische Substanz hat, die man im Ätherleib aufnehmen kann. Das kann sehr unterschiedlich sein. Richtig. Und das ist sozusagen nicht nur die Summe der Ätherkraft, sondern auch die feinere Qualität, das gibt es dann so sehr unterschiedlich. Das ist ja alles im Grunde, was sehr erreicht ist, wenn es nicht ist. Das ist noch erreicht, das ist eigentlich nicht, das ist sogar die physische Materie, die das sehen. Also das hat große Unterschiede. Und es kommt noch etwas Nächstes dazu, was allerdings der Fähre, der im Ansatz ist, ist zu entwickeln, dass man in der Sonne Mensch den Leben steigt. Das heißt, die Verwandlung der Ether-Kräfte durch das Ich, das ist eine bewusste Setzung des Ich. Das ist immer ganz am Anfang dort. Genau. Und es geht aber dann eben noch weiter, es geht über die Seelengrenze oder die astralischen noch weiter bis in die ätherischen Grenzen. Das ist natürlich schwieriger, weil die sind noch unterbewusster, noch schwerer zu fassen. Und mir ist das sehr langwierig gearbeitet, dass ich dann in den Grenzen bin, ich bin ja gewandt am Anfang. aber das sind die Kräfte, wo wir, wenn wir diese Hilfe aufnehmen, sagt mit der Christuskraft, das sind die Wirklichkeit. Und die hängen mit diesen Ätherkräften besonders zusammen. Mit der Verwandlung auf dieser Ätherkräfte. Das heißt, wenn wir Fisch ist, diese Christuskraft, die wir tun, führen können oder hinweisen können, dann geht es noch besser, diese Ätherkräfte und zu gestalten. Und in dem Maße, in dem Lebensgeist darauf wirkt. Also, das ist auf dem ätherischen Lebensgeist, das ist Lebensgeist. Lebensgeist ist eigentlich die schöpferische Kraft, die steht in ätherischen Kraft. Das heißt, in dem Maße, in dem wir Lebensgeist entwickeln können, das ist heute halt ganz wichtig, in dem Maße werden wir immer tönisch im Grunde zu dem, was ätherisch zu brauchen ist, denn wir können selber ätherische Substanz erschaffen. Also ein Wesen, das vollkommen den Lebensgeist ausgebildet hat, wäre unabhängig eigentlich von der Lebenssubstanz in der Welt, könnte das selbst neue eigene Lebenssubstanz erschaffen. Und wie oft die auch wieder weggeraubt werden würde, das endlich ganz egal, was selbst immer wieder aus sich heraus zu erschaffen. Das ist aber Zustand der Wissenschaft. Das sind ja ganz das allererste kleine Antwort. Das sind natürlich da und das hängt aber auch natürlich vom geistigen Entwicklungsgrad ab. Wenn die geistige Entwicklung sich ist, die Weiterentwicklung sich ist, dann hängt das davon ab, wie weit der Mensch in den Astralleib, in den Ätherleib, dass er sich in den physischen Leib hinein im Wandel festgestellt hat. In dem Maße wächst die geistige Kraft. Wir sehen zuerst einmal, dass die Schöpferkraft und das ist seelische, das ist dann aus dem Nichts heraus und schaffen kann, das wird unabhängiger werden von dem, der östlich werden kann, im Kosmos oder in der Umweltstation. Und das sind heute dort mit der Erdensphäre teilweise sehr düstere Kräfte verbunden, die sind auch so wie Wolken, die sind da, und die Menschen, die sich inkarnieren auf Erden, sich an der Säule, sich auf Säulen, müssen wir aus dieser Seelensubstanz zunächst einmal nehmen, die da ist. Das heißt, es kann ein gut entwickeltes Ich hereinkommen, aber es ist selbst in einer Astralheit bauen, der halt aus den Kräften genommen ist, die da sind. Und wenn sie das Letzte sind, und die sind heute teilweise schlechter, als sie in der Vergangenheit waren, dann sind diese schlechten Geister drinnen in der Astralheit. Das nützt ihnen gar nicht, auch wenn es in der Vergangenheit so aufgestellt entwickelt hat. Es ist also diese dunkle Wolken, dass sie dann als Bild genommen sind, einfach vorhanden. Und die Sicherheit ist stärker da als früher. Aber in dem Maße, in dem ich aus der Tätigkeit des Ichs heraus das Astralische umgewandelt habe, das ist das, was das Steine des Geistes selbst nennt. Also das Gebiet als Mana nennt, das himmlische Mana, Mana. Im Orientalischen steht Mana, kennst du auch zusammen. Meditation, oh Mann, und Sadmarin, das Mana, ich weiß nicht, auch was das Mana sind. Das ist nichts anderes, als dass es ist selbst geworden, Astralisches aus dem Nichts heraus quasi zu erfassen. Es ist richtig. Ja, so ist es, ja. Die eben auch mit diesem Mana sehr viel zu tun hat. Daher kommt auch der Name. Die ein hoher Eingeweihter, der damit verbunden ist, und das sind sehr wichtige Kräfte. Wenn man auch noch dazu kommt, ja, das ist das. Und im gewissen Maße ist eine Notwendigkeit und nichts Schlechtes dafür. Es verbindet sich also zu finden, wo sieht er das Ziel hinaus und wo nicht. Welcher Prozess ist das? Naja, es ist ein Prozess. Übrigens hat er doch vorhin einmal etwas mit dem Seelenverhältnis zu tun. Und es hat das zu tun, dass die Seelenverhältnisse in sich selbst eigentlich verschließen wollen. Das heißt, nicht Seelisches von außen annehmen wollen, sich in sich verschließen wollen, aber von außen vereinzelt dann hineinschauen wollen. Aber ganz selektiv in die Seelenverhältnisse sozusagen wie Zucker für die eigenen Seelenverhältnisse zu verwenden, aber so, dass andere Seelenverhältnisse da außen davon schon gesteuert wird. Das ist nicht in seiner Ganzheit, dass man sich nicht mit der Ganzheit dieser Seelenverhältnisse da außen verbindet, sondern einzeln ist sozusagen sich begierig herauszieht und gegen alles andere eine abstoßende Kraft entwickelt. Genau, ja. Ja. Richtig. Zwischen dem Wunder, du wirst zu viel und zu wenig. Es ist auf der Gläserscheide. Und wo sich dieser Grad liegt, gleich im ganzen individuellen Unterschied. Das ist die Kunst, sozusagen, der sich zu finden. Für die eigene individuelle Entwicklung sind wir auch gerne steht. Auf den geistigen Äußerungen, sozusagen, steht es zu finden, was also an diesem Selektieren zum Beispiel und Differenzieren zu viel und was zu wenig ist. Man muss sicher selektieren, weil ich in meinen Augen einfach bestimmte Dinge und andere Dinge weiter weg. Ich habe es aber auch genau dafür zu weit treiben. Ja. Ja.
Es ist schon wichtig, also die Wahrnehmungsfähigkeit für solche Dinge auch zu steigern. Und man geht immer, an der Grenze des Versorgens, des Erträglichen ins Respektieren. Auch. Und diese Grenze
auszusehen. Und das wäre das Interessante, nämlich, dass man sehr wohl empfindlich und empfindlich dafür eben nicht, ob die Künstler sozusagen so sehr fein und empfindlich ist, dass sie sozusagen auch die selber einfachere Dinge ersichern können und dass man aber trotzdem nicht fortgerissen wird, das Person, sondern sozusagen die Empfindlichkeit nur so weit treibt, dass ich immer noch sozusagen fest und aufrecht stehen kann dabei, ohne dass es mich jetzt vernichtet. Ja, richtig. Das ist was sehr Wichtiges. Also vor allem den anderen Menschen oder überhaupt etwas anderes als Wesen wahrzunehmen, setzt also eben ein solches Entwicklung auf das eigene Ich voraus. Und nicht das Ego. Das Ego nimmt das andere, die ganze Welt schon sagen, eigentlich zu wenig wesenhaft wahr, sondern nimmt sie eher nur als ein seelisches Substanz, als allgemeine seelische Substanz wahr, die sich dieser erlauben will oder die sich zurückzieht. Je nachdem, Sympathie, Antipathie, noch Nutzen, ja, wie auch immer. Und die eigentlich nicht entsprechend den Blick auf das Wesenhafte entwickeln. Das ist so eine Art seelischer Steinbruch, aus dem man sich bedient. Wenn man so wie jetzt sehr definitiv ausgedrückt. Und wenn ich es aus dem Ich heraus mache, lerne ich aber viel stärker zu erkennen, wie sich das da auf das Wesenhafte standhalten kann, dass ich aber auch eben auch nur standhalten annehmen und mich mit ihnen verbinden kann oder trennen kann davon, aber die mich sozusagen dann blind zerstören und ihnen was rausreißt, sozusagen, was das für meine Zwecke ist. Das ist das schönste Bild dahinter. Das verkehrt also die Wesenswahrnehmung und die Wesenswahrnehmung ist also sehr, sehr stark damit verbunden, dass das Ich heraus verfolgt. Das ist Ich im Spiegelbild setzen, aber auch die Kunst ist immer stärker als Wesen zu erkennen. Und zwar ist dieses Gefühl individuell gewesen. Eigentlich wissen wir nur unser Ich am Ende erinnert zu sein. Und ist das Gefühl über unser Ego und das ist das Gefühl, das möchte man, das immer das eigene Moment des Ich. Das ist das Ego und so eine, weil das ist immer eine ganze Menge, was ich gefühlt habe, funktioniert sehr oft im Kopf. Ja, hat nicht mehr deutlich Bau irgendwo, aber einfach wie war es wo. Und das ist ja genau in seiner Eigenart. Das heißt, in seinen speziellen Befähigungen auch zu erkennen, geistigen Befähigungen, denen von den Äußeren entstehen, das zu erkennen und einzusetzen, das geht also nur im Wechselspiel mit dem auch die Außenwelt wesenhaft zu erkennen, immer stärker. Und je mehr ich mir bemühe, die anderen wesenhaft zu erfassen, umso mehr aufklären werde ich auch über mein eigenes Leben bekommen. erkennen sozusagen, wo ist eigentlich der Platz, wo ich da wirklich stehe mit meinem Ich.
Ja, das ist aber kein Unwichtiges. Das lassen wir jetzt einmal auf.
Okay.